Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ein Paar sein wollen, ein Freundespaar, ein Liebespaar, was auch immer. Natürlich verrate ich euch nicht, was draus wird. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören. Dankeschön.
Hey, könnt ihr mich schon hören? Super. Du musst noch das Bild ändern. Toll. Super. Also ich fange einfach mal an. Das Buch heißt Yaras Reise. Das habe ich geschrieben und das lese ich jetzt vor. Und ich fange vorne an. Und genau, mehr verrate ich gar nicht, außer dass es sehr schöne Bilder drin hat. Die kann man jetzt aber nicht sehen, weil die kann nur ich sehen. So. Wenn ihr mich nicht hört, dann müsst ihr lauter rufen, weil ich höre gar nichts. Yaras Reise. Ich weiß nicht viel, aber eins weiß ich ganz sicher. Wer eine beste Freundin hat, ist ein Glückspilz. Ich habe eine beste Freundin. Sie heißt Frieda und sie ist wunderbar. Aber sie ist weggezogen und seitdem fehlt sie mir. So sehr, dass ich heute Morgen, als ich wieder mal ihr leeres, verlassenes Haus gesehen habe, einen Entschluss fasste. Normalerweise stand ich morgens auf und zog mich an. Und noch ehe ich das Zimmer verließ, stieg ich auf den hölzernen Stuhl vor dem Fenster, zog den Vorhang zur Seite und schaute über das kurze Stück Garten zum Nachbarhaus, zu dem Fenster, das meinem Fenster genau gegenüber lag. Jeden Morgen tat ich das. Und jeden Morgen erschien dort, zuverlässig wie die Sonne am Himmel, das Gesicht meiner besten Freundin Frieda. Und dann freute ich mich und winkte, und Frieda freute sich auch und winkte zurück, normalerweise. Aber an diesem einen Morgen, vor ungefähr 5 Wochen, war etwas anders als sonst. Ich stand zwar wie immer auf dem hölzernen Stuhl und sah zum Fenster hinaus, und ich schaute auch wie immer zu dem Fenster im Nachbarhaus. Und dort erschien auch wie immer das Gesicht meiner besten Freundin Frieda, aber da stimmte etwas nicht. Denn während ich mich freute und winkte, tat Frieda nichts dergleichen. Das war noch nie passiert. Und dann sah ich auch noch, dass Frieda weinte. Morgens. Wer weint denn morgens? Etwas Schreckliches musste passiert sein. Ich sprang sofort vom Stuhl und rannte aus dem Zimmer zur Haustür. »Hey, wo willst du hin?« rief meine Mutter, aber ich hatte nicht die Zeit, es ihr zu erklären. Ich musste sofort zu Frieda. Sie brauchte mich. Keine 2 Minuten später stand ich vor ihr und versuchte, in ihrem Geplärre und Gejaule etwas zu verstehen. Das war gar nicht so einfach. Ihre dunklen Haare wackelten hin und her wie ein Wischmopp. Aus ihren Augen schossen immer mehr Tränen und aus ihrem Mund kamen nur seltsame, lange Töne. Ah und Uhu und Uhu. Soweit ich das auf den ersten Blick beurteilen konnte, war sie körperlich unversehrt. Arme und Beine schienen intakt. Sie schlug sogar wild um sich. Friedas Mutter lehnte tatenlos in der Tür und zuckte mit den Achseln. Ich sah sie fragend an. Sie zögerte. Dann sagte sie, »Christoph hat den Job in Berlin bekommen.« Aha, dachte ich. Sollte das etwa die Erklärung für Friedas Zustand sein? Christoph ist Friedas Vater. Er macht irgendwas mit Medizin, Arzt oder so. Und wenn er einen Job hatte, war das doch toll. Ich weiß vielleicht nicht viel, aber eins weiß ich ganz sicher. Einen Job zu bekommen ist besser, als einen Job zu verlieren oder erst gar keinen Job zu haben. Wieso weinte Frieda dann? Wir werden wegziehen, schob Friedas Mutter kleinlaut nach. Und da begann ich langsam zu begreifen. Denn wegziehen, das konnte sie nicht ernsthaft gesagt haben. Wegziehen hieß zu verschwinden. Wegziehen hieß alles zu zerreißen, was da ist. Meine Augen füllten sich mit Wasser, obwohl ich es gar nicht wollte. Wegziehen hieß, sich in Luft aufzulösen, hieß, ein Gebirge zwischen sich und allen anderen aufzuschütten. In den Tränen vor meinen Augen verschwamm Frieda zu einem unscharfen Fleck. Die Kehle schnürte sich mir zu. Und da wurde mir schlagartig klar, wegziehen hieß, Frieda würde nie mehr hier sein, sondern immer woanders. Es traf mich schlimmer als jede Ohrfeige. Ich bekam plötzlich keine Luft mehr. Ich ersticke, dachte ich. Ich werde sterben. Dabei habe ich noch nicht mal gefrühstückt. Mit letzter Kraft hielt ich mich an Frieda fest, dann erreichte ein Schrei meine Kehle und um mich herum wurde es unheimlich laut. Uns blieben 4 Wochen bis zu Friedas Umzug. 4 Wochen, die uns vorkamen wie 2 Tage. Die Zeit flog dahin. Am Anfang weinten wir einfach viel und hielten uns ununterbrochen fest. An dem Tag, an dem wir von dem Umzug erfahren hatten, durften wir sogar zu Hause bleiben und mussten nicht in die Schule. Friedas ältere Schwester Johanna fand das kindisch und blies abschätzig Luft durch die Lippen. Da knallte Frieda die Tür zu und sagte, Johanna sei auch traurig, sie könne das nur nicht so zeigen. Und ich sagte, Johanna sei ein Idiot und wenn nur sie wegziehen würde, wäre mir das egal. Aber das stimmte eigentlich gar nicht, denn irgendwie mag ich Johanna auch. Schließlich ist sie Friedas Schwester und manchmal ziemlich nett. Dann dürfen wir uns Kleider von ihr ausleihen, wie sie nur ältere Mädchen anhaben. Es gab keine Nacht in den 4 Wochen, in der wir nicht beieinander übernachteten. Und kein Erwachsener traute sich zu fragen, ob das denn wirklich sein müsse, denn alle wussten, es musste wirklich sein. In der 3. Woche fingen Friedas Eltern und Johanna an zu packen. Sie räumten das ganze Haus in Kartons, die sie im Keller und im Wohnzimmer aufeinander stapelten. Mit Filzstift schrieben sie darauf, was sich darin befand. K-U-C-H-E stand dann da zum Beispiel. Oder B-U-C-H-E-R. Frieda weigerte sich zu packen. Sie sagte, sie fände die Vorstellung, ihr ganzes Leben in Kisten zu sortieren, absurd. Absurd war Friedas neues Lieblingswort, seit sie von dem Umzug erfahren hatte. Das ist wie wenn man sich nur an die Sachen erinnern dürfte, die man fotografiert hat, sagte sie, und ich konnte nur zustimmen, denn Fotos sind meistens ziemlich langweilig. Deshalb filme ich, polterte Friedas Vater und hielt grinsend eine Videokamera in die Höhe. Noch schlimmer, sagte Frieda. In der vierten Woche wohnte Frieda ganz bei uns, weil bei ihr zu Hause so ein Durcheinander war. Friedas Mutter räumte Friedas Sachen in Kartons und schrieb F-R-I-D-A darauf. Aber das war Frieda egal. Soll sie doch, sagte sie. Am vorletzten Tag kam ein Umzugsunternehmen und packte alle Kisten und Möbel in einen großen LKW. Das ganze Haus war voller Möbelpacker, die unheimlich schwitzten und ununterbrochen Schränke, Betten, Sofas und Kisten schleppten. Dabei stellten sie dauernd Fragen, auf die Friedas Vater keine Antwort wusste. Und Friedas Mutter rannte hektisch durch die Zimmer und versuchte, alles einigermaßen sauber zu bekommen. Wozu eigentlich, wenn sie doch auszogen? Frieda und ich saßen auf der kleinen Mauer auf der anderen Straßenseite und hielten uns an den Händen. Und jetzt, fragte ich irgendwann, was machen wir denn jetzt? Frieda schwieg. Du bist doch meine beste Freundin, du kannst doch nicht einfach so verschwinden. Keine Antwort. Morgen, stammelte ich, morgen fahrt ihr los und dann bist du für immer weg. Allein die Vorstellung tat mir im ganzen Körper weh. Wenn wir uns in den nächsten Ferien besuchen, ist es vielleicht gar nicht so schlimm, murmelte Frieda. Das meinst du doch nicht etwa ernst? Frieda schüttelte den Kopf. Aber wir können telefonieren, sagte sie. Jeden Tag. Jetzt war ich es, die schwieg. Oder E-Mails schreiben. E-Mails schreiben ist doch keine Freundschaft. Dann Briefe, sagte Frieda. Briefe, entfuhr es mir lauter, als ich wollte. Ich kenne ja noch nicht mal deine neue Adresse. Und dann war es tatsächlich soweit. Friedas Vater umarmte meine Mutter und mein Vater umarmte Friedas Mutter. Dann umarmte Friedas Vater meinen Vater und meine Mutter Friedas Mutter. Meine Mutter wollte eigentlich auch Johanna umarmen, aber die wollte das nicht. Sie streckte ihr nur steif die Hand hin. Mein Vater strich Johanna über den Kopf und knuffte sie in die Schulter. Berlin, sagte er. Ich konnte immer noch nicht glauben, dass das alles wirklich passierte. Frieda fiel mir um den Hals. Ich habe die Adresse rausgefunden, flüsterte sie. Sie stand auf dem Zettel für das Umzugsunternehmen. Ich wusste nicht, was sie meinte. In deiner Jackentasche. Sie zwinkerte mir verschwörerisch zu. Deine weiß ich ja. Ich griff in meine Jackentasche und spürte ein Stück Papier. Schreib mir, ja? Bat Frieda und fiel mir erneut um den Hals. In 6 Wochen sind schon Ferien, dann fahren wir sie besuchen. Meine Mutter wollte uns den Abschied leichter machen, aber dieser Satz trieb mir Tränen in die Augen. Und ich hatte mir doch vorgenommen, nicht zu weinen. Das Letzte, was ich von meiner besten Freundin Frieda sah, war, wie sie mir mit verzerrtem Gesicht durch die Heckscheibe des Autos zuwinkte. Ich stand auf dem hölzernen Stuhl und schob den Vorhang zur Seite. Ich schaute über das kurze Stück Garten zum Nachbarhaus. Leer und verlassen lag es da, die Fenster schwarze Löcher. Die Sonne war im Begriff aufzugehen, aber noch war es dunkel. Ich warf mir den kleinen Rucksack über die Schulter. In meiner Hand der Zettel mit Friedas neuer Adresse. Leise öffnete ich das Fenster, stieg auf das Fensterbrett und sprang. Ich zog das Fenster vorsichtig ran. Von außen sah es jetzt geschlossen aus. Das waren nur ein paar Meter bis zur Straße. Ich kletterte über den Zaun und landete sanft auf dem Gehweg. Ich schaute mich um. Alles war still und dunkel. Na dann, dachte ich, so schwer kann das nicht sein. Ich drehte mich um und ging in dieselbe Richtung los, in die Frieda davongefahren war. Fast eine Woche war seitdem vergangen. Eine Woche sinnlos, einsam und vor allem wahnsinnig langweilig. Das Aufstehen machte keinen Spaß mehr, denn es wartete keine Frieda mehr am Fenster gegenüber. Die Schule machte keinen Spaß mehr, denn der Stuhl neben mir war jetzt leer. Und der Heimweg von der Schule machte auch keinen Spaß mehr, denn ohne Frieda musste ich die ganze Strecke allein laufen. Mit klopfendem Herzen fragte ich jeden Tag meine Mutter, ob Post für mich gekommen war, und jeden Tag schüttelte meine Mutter den Kopf. Dann aßen wir zusammen. Wie war die Schule? Ja. Und was habt ihr gelernt? Was man halt so lernt in der 2. Klasse. Ach, Jara. Ach, Mama. Die Hausaufgaben machten auch keinen Spaß mehr, also beschloss ich, Frieda einen Brief zu schreiben. Aber ich saß den ganzen Nachmittag vor einem weißen Stück Papier. Ich wusste einfach nicht, wo ich anfangen sollte. Dann doch lieber Hausaufgaben. Aber immer, wenn ich eine Idee hatte oder etwas herausfand, wollte ich es Frieda erzählen und dann war da niemand. Ich war allein. Und wenn ich zum Spielen rausging, war ich auch allein, obwohl da ganz viele andere Kinder waren, aber keine Frieda. Das kann doch so nicht weitergehen, sagte meine Mutter und bot mir ein Eis an, obwohl ich schon die Zähne geputzt hatte. Das hatte sie wirklich noch nie gemacht, aber ich wollte kein Eis. Nein, sagte ich, so kann es wirklich nicht weitergehen. Und dann sah ich auf den Kalender, auf dem ich die Tage zählte, bis wir zu Frieda fahren wollten, und das waren noch so viele. So viel zu viele, dass ich am nächsten Morgen, einem Samstag, meinen kleinen Rucksack und den Zettel mit Friedas Adresse nahm und aus dem Fenster sprang. Ehrlich gesagt war ich noch nicht besonders weit gekommen, als ich schon wieder umkehren wollte. Genauer gesagt nur bis zum letzten Haus der Straße. Frieda und ich nennen es die Ruine, weil es so alt und verfallen ist. Es heißt, der Mann, der da wohnt, sei verrückt. Und er habe Leichen im Keller. Hundeleichen. Der verwilderte Garten liegt immer voller Fußbälle, weil die Kinder, die sie hineinschießen, sich nicht trauen, sie wieder herauszuholen. Angeblich hat das Haus nicht mal eine Klingel und noch nie hat jemand den Verrückten gesehen. Jetzt aber stand er direkt hinterm Zaun und er sprach mich an. Wäre ich nicht so furchtbar erschrocken, wäre ich sofort wieder nach Hause gerannt. Aber ich war starr vor Schreck, festgefroren. Die blaue Stunde, sagte der Verrückte mit einer Stimme wie morsches Holz. Was macht denn die junge Dame zur blauen Stunde hier draußen? Junge Dame, blaue Stunde? Ich verstand kein Wort. Außerdem, und so etwas hatte ich wirklich noch nie gesehen, der Verrückte hatte nur ein Auge. Das war unglaublich. Ich konnte nicht hinsehen. Die Zeit kurz vor Sonnenaufgang nennt man die blaue Stunde. Siehst du die Farbe des Himmels? Der Verrückte legte den Kopf in den Nacken. Ich habe sie noch an keinem Morgen verpasst. Sein einziges Auge drehte sich wie eine Murmel im Kreis. Ich riss meinen Blick los und sah nach oben. Der Himmel leuchtete tatsächlich eigentümlich blau. Wenn der Tag anbricht, gehen die Geister schlafen und überlassen ihn den Menschen. Er grinste und rollte sein Auge hin und her. Manchmal sieht man Vampire, die zu spät dran sind, in ihr Versteck eilen. Weißt du, was passiert, wenn ein Vampir von einem Sonnenstrahl getroffen wird? Er stirbt, sagte ich. Genau, er stirbt. Und zwar verbrennt er. Der Verrückte kicherte. Meistens mit einem lauten Knall. Danach riecht es fürchterlich nach Schwefel. Das ist der Geruch von faulen Eiern. Kennst du bestimmt. Er lachte wieder, dann wurde er ganz ernst. Du glaubst mir nicht, oder? Doch, doch, stammelte ich. Dieses Auge, es war unglaublich. Und Hexen treiben sich rum um diese Zeit, sagte der Verrückte. Hexen? Ja, Hexen. Aber vor allem solltest du auf die Monster aufpassen, denn Monster sind schwer zu erkennen. Aha. Plötzlich ging ein Ruck durch den Mann und er drehte sich ganz zu mir um. Sein eines Auge fixierte mich. Ich wusste nicht, wo ich hinschauen sollte. Hast du auch Angst vor mir? Fragte er. Die meisten haben Angst vor mir und ich weiß gar nicht, warum. Ich dachte, schau mal in den Spiegel, dann weißt du, warum. Aber ich sagte nichts. Bist du ausgekratzt? Der Verrückte deutete auf meinen Rucksack. Bin ich was? Na, dann wünsche ich dir viel Glück, junge Dame. Denn wer auskratzt, hat es nicht leicht. Überall Neues, Unbekanntes, Fremdes. Tja, und irgendwann kommt man vielleicht an und findet doch nie Anschluss. Er ließ die Schultern sinken. Nimm dich vor den Vampiren in Acht und komm mal auf den Tee vorbei, wenn du zurück bist. Ich komme nicht zurück, sagte ich. Ja, ja, sagte der Verrückte und kicherte wieder. Dann drehte er sich weg und ging zum Haus. Auf dem Weg rief er, willst du einen Fußball? Ich habe schrecklich viele Fußbälle. Sie fallen vom Himmel, wenn die Götter auf den Wolken Fußball spielen. Er lachte erneut, dann verschwand er in der Ruine. Ich sah die Straße hinunter, zurück zu unserem Haus. Der Verrückte hatte recht. Ich würde sowieso nicht durchhalten. Wozu dann überhaupt losgehen? Und gefährlich war es obendrein. Vampire, Monster, Hexen. Ich zögerte. Nein, sagte ich laut zu mir selbst, das geht nicht, ich werde nicht aufgeben. Ich schaute auf den Zettel mit Friedas krakeliger Schrift, als wäre er ein Kompass. Dann ging ich entschlossen weiter. Friedas Name stand auf dem Zettel, als wüsste ich nicht, wie sie heißt. Und darunter stand Grellstraße 1 und dahinter ein A. oder das A war auch eine 1. Dann wäre es Grellstraße 11. Mensch, Frieda, du hast schon immer so undeutlich geschrieben. Und daneben stand 10.409. Also in Zahlen. Und dann Berlin. Wo Berlin genau war, wusste ich nicht, aber es musste weit weg sein, sonst wäre Friedas Familie ja nicht umgezogen. Und wenn man an einen Ort will, der weit weg ist, zur Oma zum Beispiel, dann muss man zur Hauptstraße und von dort zur Autobahn. Deshalb war klar, ich musste zur Hauptstraße und dann zur Autobahn. Und wer weiß, vielleicht ist Berlin ja auch nur so weit weg, dass man an einem Tag hinlaufen kann. Ich laufe nämlich ziemlich schnell. Schneller als Frieda jedenfalls. Es war seltsam still in den Straßen. An allen Häusern waren die Rollläden unten, als ob sie die Augen geschlossen hätten. Kaum Autos auf der Straße, keine Menschen. Irgendwo bellte ein Hund und ich wechselte den Gehweg, denn Hunde sind mir nicht geheuer. Aber dann kamen mir Zweifel. Was, wenn es nicht stimmt, dachte ich. Was, wenn Berlin in der ganz anderen Richtung ist? Vielleicht muss man gar nicht zur Hauptstraße und zur Autobahn, wenn man nach Berlin will, sondern da lang. Ich drehte mich um und sah in die Richtung, aus der ich gekommen war. Die leere Straße, der alte Spielplatz, dahinter die Felder und am Horizont Windräder. Ist Berlin vielleicht in dieser Richtung? Wieso habe ich nicht nachgesehen, bevor ich losgelaufen bin? Berlin steht bestimmt im Internet. Dann fiel mein Blick auf die Bank beim alten Spielplatz. Darauf lag ein zusammengewickeltes Knäuel und wackelte hin und her, als wehe es im Wind. Das Knäuel war ganz schwarz und oben lugte ein Kopf heraus. Es sah ein bisschen aus wie eine Fledermaus. Ich ging näher und sah pechschwarze Haare, ein weißes Gesicht und ein rotes Rinnsal, das dem Knäuel aus dem Mundwinkel floss. Das war Blut. Der Verrückte hatte recht. Ohne ein Geräusch, aber genau gleichzeitig, erloschen die Straßenlaternen. Ich zuckte zusammen. Das Knäuel öffnete die Augen. Hau ab, Pimpf! Pimpf? Hatte er mich Pimpf genannt? Das Knäuel seufzte, schloss die Augen wieder. Obwohl ich dafür wirklich all meinen Mut zusammennehmen musste, blieb ich, wo ich war, und sagte, du bist ein Vampir, stimmt's? Das Knäuel starrte mich an. Ja, genau, sagte es und spuckte rot aus. Ich war noch nie um diese Uhrzeit draußen, deshalb habe ich noch nie einen von euch gesehen. Ist klar, sagte der Vampir. Meine beste Freundin heißt Frieda und sie ist weggezogen. Und seit sie weg ist, bin ich ganz alleine und deshalb bin ich auf dem Weg zu ihr, zu Frieda. Und deshalb bin ich so früh unterwegs. Aha, der Vampir hatte jetzt wieder beide Augen geschlossen. Ich muss nach Berlin, sagte ich. Weißt du, wo das ist? Jetzt kam Bewegung in den Vampir. Ich konnte erkennen, dass er schwarze Striche unter den Augen hatte, als wäre er geschminkt. Yeah, Berlin, schrie er plötzlich und warf die Hände in die Luft. Dann lachte er, bis das Lachen in Husten überging. Und wovon träumst du nachts? Wieso wollte er wissen, wovon ich träumte? Aber ich kam nicht dazu zu antworten, denn der Vampir griff nach meiner Schulter und ich musste schnell ausweichen. Beinahe verlor er das Gleichgewicht. Er stank ziemlich. Wahrscheinlich nach Schwefel. Der explodiert vielleicht gleich, dachte ich. Kannst du fliegen? Klar kann ich fliegen. Alle Vampire können fliegen. Sehr gut. Ich hielt ihm Friedas Zettel hin. Da muss ich hin. Findest du das? Der Vampir gähnte. Ich konnte seine scharfen Eckzähne sehen. Dann wühlte er in den Taschen seines Mantels, zog eine Zigarette heraus und zündete sie an. Ich war ehrlich gesagt fassungslos. Ich hätte nie im Leben gedacht, dass Vampire rauchen. Ich weiß, Rauchen kann tödlich sein, sagte der Vampir. Aber ich bin ja schon tot. Stimmte auch wieder. Er zuckte mit den Schultern und blies Rauch aus. Dann schnappte er sich Friedas Zettel, sah ihn an, drehte ihn um. Die Rückseite war leer. Er gab ihn mir zurück. Bin kein Postbote. Auf dem Zettel war jetzt ein roter Fleck und ich nahm mir vor, ihn nie wieder aus der Hand zu geben. Du willst da wirklich hin? Ich nickte. Der Vampir hob die Augenbrauen, wie es Erwachsene tun, wenn sie beeindruckt sind. Weißt du, was passiert, wenn ein Vampir von einem Sonnenstrahl getroffen wird? Ich weiß vielleicht nicht viel, sagte ich. Aber eines weiß ich ganz sicher. Er verbrennt mit einem lauten Knall. Und dann stinkt's, und zwar nach Schwefel. Der Vampir nickte anerkennend, spuckte aus, fuhr sich mit dem Handrücken über den Mund. Eben. Und ich bin schon viel zu spät dran. Er deutete in Richtung Horizont. Gleich würde die Sonne zu sehen sein. Vielleicht solltest du auch besser nach Hause gehen. Es ist doch viel zu weit. Der Vampir drückte mit seinem schwarzen Stiefel die Zigarette aus. Berlin, sagte er und schüttelte den Kopf. Ich kann aber nicht umkehren, sagte ich. Wieso nicht? Weil ich es mir vorgenommen habe. Was meinst du, was die Leute sich alles vornehmen und dann doch nicht tun? Weiß nicht, was denn? Der Vampir lachte, dann wurde er ganz ruhig. Zum Beispiel fangen sie zum dritten Mal eine Ausbildung an und sie nehmen sich vor, es diesmal wirklich durchzuziehen und zu Ende zu bringen. Es macht ihnen sogar Spaß und sie sind auch gar nicht schlecht, aber sie haben einfach keine Disziplin. Sie kommen immer öfter zu spät oder fehlen ganz, bis sie gefeuert werden. Und dann verbringen sie aus Frust jedes Wochenende in einem anderen Club und hängen die Woche über nur rum. Sie sind chronisch pleite und fangen ständig Ärger an, bis sie sich sogar mit ihrem besten Freund prügeln, zum Beispiel. Der Vampir sah mich traurig an. Ich würde mich nie mit Frieda prügeln. Sag niemals nie. Wieso nicht, wenn's so ist? Der Vampir nickte. Dann fuhr er sich durch den Nacken und verzog das Gesicht. Ich glaube, er hatte Schmerzen. Ich muss weiter, sagte ich. Der Vampir stöhnte. Er tat mir leid. Willst du einen Bonbon? Ich lutsche immer einen Bonbon, wenn es mir nicht so gut geht. Holunder mag ich am liebsten, Frieda mag lieber Waldmeister. Ich habe beides da. Ich hielt dem Vampir zwei Bonbons zur Auswahl hin. Der Vampir entschied sich für Waldmeister. Eigentlich fand ich das nicht so gut, weil die ja für Frieda waren. Aber andererseits war ich auch froh, dass er keinen Holunder genommen hatte. Dann hatte ich eins mehr. Ich winkte dem Vampir zu, obwohl er nur einen Meter von mir entfernt war. Der Vampir hob die Hand und nickte. Dann ging ich davon. Als ich mich einige Schritte entfernt hatte, drehte ich mich noch einmal um. Der Vampir war wieder ein Knäuel geworden. Oh Mann, dachte ich. Gleich trifft ihn ein Sonnenstrahl und dann explodiert er. Dankeschön, das war's. So sieht's aus.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.